Schön, dass Sie bei dieser Ausgabe des Campus Reports des Universitätsklinikums Heidelberg reinhören. Heute mit einem sensiblen Bereich. Es geht um Palliativmedizin. Mein Name ist Saskia Klingelschmidt und ich freue mich auf Janice Varchow. Sie ist Sozialarbeiterin an der Klinik für Palliativmedizin. Ich grüße Sie.
Ja, hallo auch meinerseits.
Und Ihr Chef, der Leiter der Klinik für Palliativmedizin am UKHD, ist auch mit dabei, Professor Bernd Alt-Epping. Willkommen.
Hallo, guten Tag zusammen.
Herr Alt-Epping und Frau Varchow, ich würde gerne Ihnen beiden eine Einstiegsfrage stellen und ich glaube, Sie werden das bestimmt nicht zum ersten Mal hören. Es ist Ihr Job, auf der Palliativstation zu arbeiten. Trotzdem frage ich mich das immer, wenn man so mit dem Tod irgendwie dann ja doch näher irgendwie Kontakt hat. Sind Sie eigentlich noch emotionalisiert oder ergriffen oder traurig bei Menschen mit schweren Schicksalen, beziehungsweise wenn jemand aus dem Leben scheidet?
Die Frage muss man erstmal mit Ja beantworten. Ja, natürlich sind wir und alle, die in diesem Bereich arbeiten, sensibilisiert für auch das Besondere dieser Lebensphase, mit denen wir es zu tun haben. Und ich glaube, wenn man wirklich spüren würde, dass man das nicht mehr ist und das irgendwie abfrühstückt wie jede andere Tätigkeit auch, dann ist man falsch. Es ist total klar, dass das etwas sehr Bewegendes ist. Und das ist auch richtig so. Und das wird sich hoffentlich nicht ändern. Ansonsten wäre es, glaube ich, besser. Man würde was anderes suchen. Ich glaube, die Kunst besteht eher darin, sich sowohl tief einlassen zu können auf die besondere, komplexe, belastete, auch existenzielle Situation der Menschen, mit denen wir es zu tun haben einerseits, aber dann aber auch wieder, wenn man dann irgendwie nachmittags um 17 Uhr nach Hause geht, dann auch wieder aufzutauchen, sage ich mal. Ne? Also tief einsteigen, aber auch bewusst wieder auftauchen. Ich glaube, so würde ich es mal zusammenfassen.
Und das gilt für Sie auch so, Frau Varchow? Sie können dann so 17 Uhr nach Hause gehen und dann den Frühling genießen?
Ja, auf jeden Fall. Genau, es ist auch ganz wichtig, ein Kontrastprogramm zu haben und, sage ich jetzt mal, ein gutes Hobby zu haben oder halt ein gutes soziales Netz außerhalb der Arbeit, wo man halt, natürlich kann es zwar passieren, dass man was mitnimmt, aber das dann halt, das nicht für immer mitnimmt, sage ich mal, sondern es dann halt aufgefangen wird. Und halt, was auch immer wieder hilft, sind halt Supervisionen im Team.
Herr Alt-Epping, Herr Professor, gehen Sie doch mal bitte gedanklich durch und schauen sich um für uns. Was sehen Sie? Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also in unserem Arbeitsbereich haben wir hier verschiedene Bereiche, in denen Patienten betreut werden. Die Palliativstation des Uniklinikums ist im Vinzenzius-Krankenhaus. Dann gibt es aber ein ambulantes Team, das sogenannte SAPV-Team. SAPV steht für spezialisierte ambulante Palliativversorgung, wo wir sehr viele Patienten im Rhein-Neckar-Gebiet zu Hause betreuen oder in pflegerischen Einrichtungen und auch in Hospizen mitbetreuen. Immer so 60, 70 Familien gleichzeitig betreuen. Dann gibt es einen Konsildienst, der hier im Haus unterwegs ist und Patienten in allen Bereichen des Uniklinikums unterstützt. Und dann gibt es eine ambulante Sprechstunde, wo Menschen zu Fuß hinkommen und sich beraten lassen können. Und bis auf die Ambulanz, glaube ich, ist das Kernmerkmal aller anderen Bereiche, das sind die Menschen, die dort arbeiten und auch die Vielzahl der Professionen, die dort arbeiten. Also wir versuchen wirklich, Palliativmedizin als multiprofessionelles Unterstützungskonzept zu verstehen, wo der pflegerische Rat genauso wichtig ist wie der ärztliche Rat oder der sozialdienstliche Rat. Und das liegt natürlich auch an der besonderen Bedürftigkeit der Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sind in der Regel super schwer kranke Menschen, die komplex erkrankt sind und eben nicht nur, ich sag mal, eine Baustelle haben, sondern gleich 10 Baustellen haben und auch pflegerische Baustellen, Gesundheitsversorgung oder auch sozialrechtliche Probleme, auch ethische Fragestellungen, Ernährungsfragestellungen, Fragen zur onkologischen Supportivtherapie, zur Symptomkontrolle und was auch immer. Das ist einfach ein ganzes Paket an Problemen, mit denen die Patienten kommen und deswegen braucht es verschiedene Berufsgruppen. Wenn man mich fragen würde, was ist eigentlich das primär Kennzeichnende von Palliativmedizin, dann ist es eigentlich der multiprofessionelle Ansatz.
Das klingt so sehr ausgewogen, wenn ich das so sagen darf. Es klingt aber auch so, als ob man sich bei Ihnen im Haus verlaufen würde, wenn ich das auch anmerken darf. Also sehr groß meine ich damit. Kann das sein?
Ja, es gibt auf jeden Fall mehrere Adressen. Wenn man zum Konsildienst möchte, das ist halt woanders, als wenn man zur Palliativstation möchte. Die Palliativstation ist im Vinzenzius-Krankenhaus. Der Konsildienst ist im Neuenheimer Feld 305 mit unseren Büros und das ambulante Palliativdienst auch. Das sind dann eben die Parkplätze für die 5 Autos und die Büros der Mitarbeitenden. Da ist der Besprechungsraum, wo morgens immer der Fahrplan gemacht wird, also der Schlachtplan für den Tag sozusagen. Wer muss versucht werden? Wo hat es Notfälle gegeben in der Nacht? Wie war überhaupt die Nacht? Also, dass einfach das Team informiert ist und dann schwärmt man von dorthin aus.
Das ist eigentlich die Steilvorlage dafür, zu fragen, wo ich Sie denn dann finden würde, Frau Vartiu, an diesen vielen Adressen. Und Sie sind im Kliniksozialdienst. Was machen Sie? Was sind Ihre Aufgaben?
Im Palliativkonsildienst bin ich. Das heißt, ich bin Teil vom Team Support und ich arbeite mit Herrn Alt-Epping und oder unserer Oberärztin Christina Gernach zusammen und mit der Brückenpflege. Und wir kümmern uns um die stationären Patienten, die demnächst nach Hause gehen sollen oder die halt palliative Symptome während ihres stationären Aufenthalts auf den Normalstationen aufweisen. Und zudem arbeite ich noch im spezialisierten ambulanten Team, was halt zu den Patienten im Rhein-Neckar-Kreis rausfährt, wo wir ungefähr so um die 70 Patienten haben. Bei den beiden bin ich in, das sind quasi so meine Anlaufstellen oder wo die Patienten auf mich zurückgreifen können und halt auch in der Ambulanz. Viel bin ich auch einfach nur da, um zu koordinieren oder die Patienten irgendwas sagen und ich die dann an ihre richtigen Sozialarbeiter im Klinikum oder so weitervermitteln, damit sie nicht vergessen werden.
Sehr wichtig. Herr Alt-Epping, ein Patient in fortgeschrittener bzw. lebenslimitierter Erkrankung, eine Krebserkrankung oder mit sehr schweren chronischen Schmerzen, mit einer Autoimmunerkrankung. Wie sieht genau diese Behandlung aus und welche Unterstützung brauchen diese Menschen?
Die letzte Frage ist genau die entscheidende. Ne? Also das ist halt genau das, was wir uns immer fragen, wenn wir zu Patienten dazugerufen werden. Und dann stellt man eben fest, dass Menschen, die schwer krank sind, ja eben eine Vielzahl an Problemen haben und an Aufträgen und Baustellen, wie auch immer man das bezeichnen mag, haben. Also zum einen geht es natürlich immer um die kausale Therapie. Das ist ja der Grund, weswegen die Patienten in der Regel auch im Universitätsklinikum sind. Also wirklich eine profunde onkologische Therapie zum Beispiel, eine neurologische Behandlung oder eben eine kardiologische Behandlung. Also alles das sozusagen mit Patienten in der Tierseite, in einem operativen Bereich. Also das, was man eben halt kausal gegen die Grunderkrankung macht. Und das Ganze muss aber eben flankiert sein, immer mit einer guten Symptombehandlung. Ne? Was ist die beste onkologische Behandlung, wenn aber eben halt die Patienten ihre Schmerzen nicht in den Griff bekommen oder elendig übel ist oder sie Atemnot haben. Also das Ganze muss Hand in Hand gehen. Wenn man aber ehrlich ist, muss man sagen, kommen da noch viele weitere Probleme dazu, wie zum Beispiel eine zunehmende Pflegebedürftigkeit im Rahmen einer fortschreitenden Erkrankung oder zunehmende Probleme mit der Nahrungsaufnahme oder Wundversorgungsprobleme oder pflegerische Versorgungsprobleme oder sozialrechtliche, finanzielle Fragestellungen oder auch ethische Fragestellungen, wie zum Beispiel, was soll eigentlich geschehen, wenn jetzt vor dem Hintergrund einer super weit fortgeschrittenen Erkrankung jetzt auf einmal ein Notfall eintritt, eine Krise eintritt, eine schwere Atemnot, ein Krampfanfall. Soll dann der Notarzt kommen oder ist es nicht angemessener, wenn dann eben halt der Palliativarzt kommt und die Primärversorgung vor uns macht? Das ist eine, meiner Wahrnehmung, eben zuallererst eine ethische Fragestellung und in zweiter Linie erst eine medizinische Fragestellung. Man merkt auch, dass eben halt da es viel um Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsrecht geht, viel Kommunikation. Es geht auch viel um Trauerarbeit, vorweggenommene Trauer von Patientinnen, die merken, dass sie sterben oder Angehörigenunterstützung. Und wenn man also merkt, das sind also jetzt irgendwie unglaublich verschiedene Probleme, dann merkt man auch, was es dafür bräuchte, um diese Verschiedenartigkeit der Probleme in den Griff zu kriegen. Und eins hatte ich schon genannt, das ist nämlich die Multiprofessionalität. Ne? Also all diese Probleme wird man eben nicht in den Griff kriegen, alleine als Arzt. Das ist einfach komplett unmöglich. Ne? Es geht gar nicht. Sondern es braucht eben verschiedene Berufsgruppen dazu. Die Pflege als Rückgrat, der Sozialdienst eben mit seiner Expertise, eine Physiotherapie, die Seelsorge. Und dann das Zweite, was es braucht, das ist eine 24-Stunden-Erreichbarkeit. Also wenn man diesen Menschen helfen will, muss man irgendwie eine Art von Logistik haben, dass man diesen Menschen, wenn sie zu Hause sind, auch nachts um drei oder zu Weihnachten oder am Feiertag eben halt helfen kann. Und das geht eben nicht von 8.15 Uhr bis 15.30 Uhr. Und das Dritte, was es braucht, das muss intersektoral sein. Die verschiedenen Bereiche müssen ineinander greifen. Es nützt nichts, wenn ich eine 5-Sterne-Palliativstation habe und dann werden die Patienten entlassen und dann gibt es da gar nichts an Unterstützung. Sondern es muss eben halt auch eine häusliche Versorgung aufgestellt sein, die genau dasselbe, was auf der Palliativstation passiert, auch nach Hause hin exportiert. Wenn man diese drei Dinge sich durch den Kopf gehen lässt, also Multiprofessionalität, Intersektoralität und 24-Stunden-Erreichbarkeit, dann ist man genau bei den Charakteristika palliativmedizinischer Versorgungsstrukturen angekommen. Alle palliativmedizinischen Einrichtungen haben genau diese Eigenarten, diese drei.
Es klingt ein bisschen nach sehr viel Bürokratie, die irgendwie auch im Hintergrund mitschwillt. Dazu komme ich gleich nochmal, und zwar speziell zu Ihnen, Frau Wartschow, habe ich da nochmal eine genauere Frage. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema Schmerztherapie eingehen. Das ist ja so das, was man kennt von Menschen, die vielleicht zu Hause auch gepflegt werden, die Schmerzen haben, die irgendwie einen Haufen Morphium bekommen, damit sie irgendwie noch klarkommen über den Tag, um es mal ganz salopp zu sagen. Aber vielleicht können Sie das ein bisschen aufdröseln, Herr Altepping. Was passiert genau? Wie sieht so eine Schmerztherapie vielleicht genauer aus?
Tatsächlich ist es ja so, dass Menschen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung weit über 50% unter schweren Schmerzzuständen leiden. Die Schmerztherapie also insofern eine der wichtigen Komponenten auch von palliativer Unterstützung darstellt. Und dafür benutzen wir vor allem natürlich Medikamente, weil es das schonendste, nicht invasive ist, was möglich ist. Menschen können dann verschiedenartige Substanzklassen an Medikamenten zu sich nehmen, die dann auch kombiniert werden, weil einfach sie an unterschiedlichen Punkten angreifen, Schmerzen zu lindern, sei es entweder im Gehirn selbst, im zentralen Nervensystem selbst oder aber auch in der Peripherie. Und diese Substanzen werden kombiniert. Und für uns sind morphinartige Medikamente, Opioide, tatsächlich ein ganz normales, geradliniges Schmerzmedikament. Mhm. Aber natürlich für schwere Schmerzzustände, keine Frage. Also man startet erst mit anderen Medikamenten, die ein anderes Nebenwirkungsprofil haben, und dann aber eben halt, wenn die Schmerzen zunehmen und die Erkrankung auch zunimmt, dann landet man dann doch meistens bei starken Schmerzmedikamenten, die morphinartig sind. Vollkommen richtig. Und wenn das aber nicht funktioniert, gibt es immer noch weitere Möglichkeiten, hier auch noch zu eskalieren und Schmerzen in den Griff zu kriegen. Wir haben jetzt hier auch im NCT, im Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, eben auch ein Schmerzboard installiert, Initiative der Neurochirurgie gewesen, wo eben halt auch interventionelle Optionen, wie zum Beispiel die schmerzstillende Bestrahlung oder neurochirurgische Interventionen, mitdiskutiert werden. Aber das Rückgrat der Schmerzmedizin ist sicher die medikamentöse Schmerztherapie, ganz klar.
Vielen Dank dafür. Ich hatte es gerade angesprochen, Frau Wartschow, viel Bürokratie. Und ich vermute mal, dass es ganz viele Menschen gibt bei Ihnen am Klinikum, die überfordert sind, vor allem in so einem Fall auch Angehörige, die dann sagen, oh mein Gott, was muss ich denn alles machen, was muss ich für Anträge stellen? Wie können Sie diesen Menschen helfen?
Ja, tatsächlich darf ich nicht überfordert sein mit Bürokratie, stimmt. Also die meisten Patienten, die wir betreuen, sind ja meist in ihrer letzten Lebensphase. Das heißt, sie sind schon viele Krankenhausstationen durchgegangen und häufig ist da ganz, ganz viel schon gelaufen und die sind manche auch bestens informiert, im Optimalfall. Aber immer wieder haben wir auch Patienten, die gerade eine Neudiagnose bekommen haben und dann eigentlich wir quasi schon fast die erste Anlaufstelle sind. Und da fange ich halt dann nämlich ganz vorne an, oder es verändert sich zu Hause etwas. Umzug oder so weiter, zur Tochter gezogen und deswegen neuer Pflegedienst muss gesucht werden, Pflegegraderhöhung oder auch der Schwerbehindertenausweis muss verändert werden, weil halt neue Bedarfe hinzukommen in dieser neuen Lebensphase. Da berate ich meistens tatsächlich aber eher die Angehörigen, und zum anderen übernehme ich auch ganz, ganz viel der Arbeit. Sonst ist es meistens so, dass eher die Aufgaben, weil halt im Klinikum so viel gemacht werden muss und jeder überlastet ist, wird viel zu den Angehörigen und Patienten zurückgeworfen. Hier kümmern sie sich mal selber drum. Bei uns ist es tatsächlich ein bisschen anders. Wir versuchen, so viel abzunehmen, wie es geht, um die Familien zu entlasten, da sie ja mit ihren Schmerzen oder mit anderen Symptomen, die aufkommen, oder halt Lebensumständen, die halt parallel zu der Erkrankung entstehen, ja, überfordert genug sind.
Also geben Sie mir ein Beispiel. Vielleicht? Haben Sie so ein kleines Beispiel, wo ich mir denke, also ich muss jetzt nicht mehr zur Kasse rennen oder was?
Ja, genau. Meistens ist es so, dass ich die Anträge vorbereite. Also jetzt Pflegegradantrag, ganz einfach. Die wollen meistens eine Originalunterschrift haben. Das heißt, ich bereite es vor, ich fülle das aus und dann müssen die Angehörigen einfach nur noch unterschreiben. Oder sie brauchen einen Pflegedienst, weil Körperpflege nicht mehr alleine geschafft wird. Okay, ich kümmere mich drum. Ich meine, ich weiß, wer dahin fährt. Ich muss nicht neu anfangen. Und dadurch spart es der Familie Zeit, Kraft und Energie. Was ich auch viel gemacht habe in den letzten 2 Jahren, ist vor allem seit dem Ukraine-Krieg, dass bei ukrainisch Geflüchteten, die dann auch noch eine Sprachbarriere dazu haben und eine Krebserkrankung, dass ich da noch viel mehr auch mit der Stadt gesprochen habe, wer bezahlt was, dass die nicht unterm Radar laufen. Ich wollte nur noch sagen, dass halt vor allem bei so einer lebensbeendenden Erkrankung oder so in der letzten Lebensphase, dass da vor allem die Dringlichkeit einfach nochmal höher ist, dass es schnell läuft und wir können nicht auf Zeit spielen, die Kassen können nicht auf Zeit spielen. Das macht schon oft halt einfach auch einen Unterschied, wer sich für die Familien einsetzt oder ob sie es selber machen und was man halt auch am Telefon sagt.
Ich kann es verstehen.
Da dann halt nicht mehr Monate oder Jahre manchmal haben. Genau.
Sie sind so ein bisschen so eine Art Fürsprecher oder...
Genau, ich versuche halt im Sinne der Patienten, dass es denen halt einfach besser geht, mich da durchzusetzen und durchzubeißen. Das heißt aber auch, dass ich manchmal für einen Patienten 20 Stunden einfach am Telefon hänge. Also das ist jetzt nicht mal gelogen. Es trifft immer auf sehr, sehr viel Dankbarkeit, weil wie Sie es am Anfang angesprochen haben, blickt da kein anderer Mensch durch.
Wie ist es denn eigentlich dann mit den Angehörigen? Ich meine, dass Patienten dann, wenn sie wirklich schwer erkrankt sind, Schmerzen haben und eigentlich gar nicht mehr so richtig können, vielleicht keine Kraft haben, aber auch Angehörige, die ja eigentlich gerade in Gedanken bei ihren Familienmitgliedern sind, wie wichtig ist es, die mit einzubeziehen, in den Prozess mit einzubeziehen? Ich würde es vielleicht Herrn Professor Altepping mit beantworten lassen.
Also die Angehörigen haben ja eine vielfältige Funktion, eine vielseitige Funktion. Also auf der einen Seite sind die Angehörigen für uns natürlich auch immer mit Adressaten unserer Unterstützung, ne? Also wir betrachten die Angehörigen als, wie soll ich das sagen, auch als unsere Zielpersonen, unserer Bemühungen auch. Wir wollen die Angehörigen mitbetreuen, das gehört wirklich absolut mit dazu. Mhm. Zum anderen auch eben wollen wir die Angehörigen unterstützen, weil sie zum Beispiel in der häuslichen Versorgungssituation nicht selten auch gebraucht werden. Mhm. Manchmal dekompensieren Versorgungssituationen zu Hause allein deswegen, weil die Angehörigen einfach nicht mehr können. Und man auch zu lange vielleicht gewartet hat, um da jetzt spezialisierte Unterstützung auch nochmal in Stellung zu bringen und überhaupt, dass sich niemand gekümmert hat, dass eben halt pflegerische oder auch medizinische Unterstützung dort installiert wurde. Und wenn die Angehörigen in die Knie gehen und einfach nicht mehr können, dann wird eine häusliche Versorgung in aller Regel nicht mehr funktionieren. Also Angehörige unterstützen wir eben halt deswegen halt in dem, was sie eben halt für die Patienten selbst tun. Aber wir unterstützen sie auch, weil wir auch einen Auftrag darin sehen, diese Situation auch so auszugestalten, dass es auch für die Angehörigen aushaltbar bleibt. Die Angehörigen sind die zukünftig Hinterbliebenen zu fragen. Wie möchten wir damit weiterleben?
Ich habe im Prinzip in meinem Fragenkatalog schon eine ganze Menge abgearbeitet. Die Angehörigen, die aufgefangen werden müssen.
Einen Punkt würde ich tatsächlich gerne noch loswerden. Ich hatte eingangs erzählt, was so die Notwendigkeiten für palliativmedizinische Unterstützungsstrukturen sind. Nicht? Ja. Also die Multiprofessionalität ist eine zwingende Notwendigkeit.
Sektorenübergreifende Arbeit. 24/7 Erreichbarkeit.
Eine weitere Sache ist mir noch am Herzen. All dieses ganze Unterstützungskonzept macht wirklich nur dann Sinn, wenn es nicht erst in den letzten 3 Tagen des Lebens installiert wird, sondern es muss frühzeitig laufen. Wirklich so frühzeitig auch, dass Menschen noch die Chance haben, eben halt auch dieses Unterstützungspaket in Anspruch zu nehmen. Manchmal haben wir auch in der Ambulanzsprechstunde zwischen Patienten, die Fußgänger sind und fit sind und joggen gehen und trotzdem ihre Tumortherapie haben und trotzdem wissen, dass sie eine inkurable Erkrankung haben. Und auch mit denen besprechen wir eben halt den Plan B. Was tut man, wenn das mehr wird, wenn es schlechter wird? Wer ist ansprechbar? Wer soll für die Patienten sprechen, wenn sie mal zum Beispiel über oben Fieber oder im Leberversagen nicht befragbar sind? All das sind wichtige Dinge, die diese Menschen sowieso in sich tragen. Ja, Menschen, die eine Krebserkrankung haben, übrigens auch Menschen, die eine kurativ anzugehende Krebserkrankung haben, tragen die Sorge in sich, das könnte auch schiefgehen. Mhm. Das ist ja das, was Krebs zum Beispiel auch so bedrohlich wirken lässt, weil man immer die Sorge hat, das kann auch eben halt, wenn das jetzt nicht gut läuft, immer doch zu Tode führen, auch wenn die Behandlung erstmal kurativ ausgelegt ist. Und also, insofern, wenn man diesen Plan B frühzeitig anspricht, dann spricht man lediglich nur den großen Elefanten an, der sowieso im Raum mitsteht. Und insofern eine Ermutigung, einfach nochmal, würde ich gerne loswerden, dieses Unterstützungskonzept frühzeitig mitzudenken. Und nicht erst dann, wenn die Patienten jenseits der kausalen Therapie angelangt sind. Also wenn nichts mehr onkologisch zu tun ist, sag ich mal, oder eben nichts mehr kardiologisch zu tun ist oder so, sondern frühzeitig mit parallel zu denken, weil die Patienten es brauchen.
Das klingt aber auch so, dass viele Patienten, und ich meine, das ist ja jetzt gerade ein Appell, den Sie vorgetragen haben, also sprich, dass man sich vielleicht zeitig bemüht und sich mit dem Thema auseinandersetzt und nicht erst auf die lange Bank schiebt. Gibt es dann dementsprechend auch viele Patienten, von denen Sie wissen oder die Sie kennen, die dann sagen, nee, da zick, ich möchte noch nicht darüber reden?
Natürlich gibt es die auch. Und dann wird das selbstverständlich auch respektiert, das ist ja total klar. Also es gibt keinen Plan B mit der Brechstange oder sowas. Es ist ein Angebot. Aber mein Erleben ist tatsächlich, dass wenn man mal tatsächlich einmal mutig ist und einmal auch eben halt anspricht, was soll eigentlich geschehen, wenn das jetzt nicht gut funktioniert und die Tumortherapie jetzt eben nicht mehr so gut funktionieren würde, in der Regel dann ein Gespräch mit einem dicken Dankeschön. Und nicht eben halt so nach dem Motto, das war jetzt super schlimm, was Sie da getan haben, sondern im Gegenteil, man spricht Dinge an, die die Patienten sowieso im Kopf haben. Und das wäre meine Ermutigung, tatsächlich auch das zu tun. Das muss auch überhaupt gar nicht der Palliativarzt machen oder die Palliativpflegekraft. Das kann selbstverständlich auch in den Bereichen stattfinden, wo die Patienten primär betreut werden.
In vertrauter Umgebung dann sozusagen.
Ja, es sind ja auch die therapeutischen Bezugspersonen dort in den anderen Bereichen. Wir kommen quasi add-on dazu.
Alles klingt ein bisschen traurig, wenn ich das mal so zusammenfassen kann bei Ihnen, auch wenn wir jetzt so gemeinsam vielleicht lächeln. Es ist ja eine ernste, mega ernste Angelegenheit. Ich möchte trotzdem irgendwie diese Runde nicht so traurig hinterlassen. Ich möchte gerne eigentlich mit was Positivem rausgehen, und zwar mit Ihnen beiden. Ihrer Meinung nach, worauf sind Sie stolz in Ihrer Klinik oder worauf blicken Sie einfach mit einem Lächeln? Es darf gerne eine Gelegenheit sein, ein schöner Moment. Es darf gerne ein Ort sein, an dem Sie sich wohlfühlen. Vielleicht haben Sie da ein Beispiel und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie es mit mir teilen. Frau Wartje überlegt ganz angespannt.
Jetzt haben Sie das so eingeleitet, dass was unbedingt was Schönes sein muss, aber ich finde es eigentlich was Schönes. Und zwar, und ich bin da auch, sage ich mal, ein bisschen stolz auf unser Team, weil das hat in den letzten, also ich bin seit 2,5 Jahren da, großen Entwicklungsschritt gemacht, würde ich sagen. Und wir haben jetzt seit einem halben Jahr ungefähr jeden Freitag eine Trauergruppe eröffnet, um halt mit der Trauer umzugehen und halt Rituale im Team zu entwickeln. Und da haben wir jetzt zum Beispiel so einen kleinen Tisch bei uns im Aufenthaltsraum, wo wir so ein Kondolenzbuch haben und auch immer Blumen stehen oder Geschenke, die uns Patienten machen. Und dann haben wir ein Buch, ein Kondolenzbuch, wo wir immer die Namen der Verstorbenen reinschreiben, dass es halt irgendwie noch einen Raum hat, weil wir auch viele Patienten über mehrere Monate oder auch Jahre betreuen. Auf jeden Fall haben wir jetzt am Freitag immer, dass wir einmal dieses Buch auf den Tisch legen, eine Kerze anzünden und halt die Namen aus der letzten Woche nochmal vorlesen. Genau, das finde ich irgendwie richtig schön und da bin ich wirklich stolz.
Ja, das darf man auch sein. Das ist ja auch wirklich was Schönes, nichts Trauriges, sondern etwas Andächtiges tatsächlich, wenn man das so mag. Herr Alt-Epping, haben Sie auch noch ein Beispiel für uns?
Tatsächlich glaube ich eben, wenn man das jetzt so hört beim Podcast oder so, könnte man da wirklich denken, eben halt alle Menschen laufen jetzt hier mit gesenkten Köpfen durch die Gegend. Und das ist
hoffentlich nicht.
bei uns wird auch viel gelacht. Und ich glaube, jedem ist irgendwie immer wieder aufs Neue klar, eben halt, wie kostbar all das ist. Ne? Und ich glaube schon, dass das eben etwas ist, was man bestimmte schöne Dinge dann einfach auch nochmal in besonderer Weise wertschätzt. Man sich oft natürlich Dinge berichtet, die man erlebt hat, die auch lustig waren bei Hausbesuchen oder auf Stationen. Aber die Grenze von lustig sein zu berührt sein ist sehr fließend. Ne? Das ist halt eins. Also es ist nicht im Sinne von, dass man entweder Jokes macht, sondern es geht eher darum, dass es wirklich darum geht, man erzählt schöne Begebenheiten, die schon auch bewegend waren und auch lustig waren, wo alle gelacht haben herzlich und alle haben gespürt, dass es irgendwie etwas Besonderes ist. Und das stimmt, es geht immer ums Existenzielle, es geht immer ums Ganze.
Sehr schönes Schlusswort. Und das war es heute auch schon mit dem Campus Report mit Janice Wartjo und Professor Bernd Alt-Epping von der Palliativklinik des Uniklinikums Heidelberg. Vielen Dank Ihnen beiden.
Ja, danke auch.
Und Ihnen danke ich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche uns allen erstmal einen schönen Frühling. Bis bald.